Sachsen. Guten Abend, Herr Hammel. Schöne Grüße nach Kaiserslautern. Sind Sie im Moment dort, oder?
Ja, ich bin im Moment gerade in Kaiserslautern im Institut, in dem Raum, wo ich sonst Therapie mache, da ist schon Ruhe.
Ja, ich habe schon angekündigt, falls ich oder wir irgendwelche Hänger haben, dann liegt es einfach daran, dass es zumindest hier im Sendestudio relativ heiß ist.
Ja, das beobachte ich auch, dass das eine Wirkung hat.
Ja, Sie haben schon letztes Jahr, das habe ich kurz erwähnt, das Buch veröffentlicht, Therapie zwischen den Zeilen, das ungesagt Gesagte in Psychotherapie, Beratung und Heilkunde. Ich habe Sie auch schon vorgestellt. Sie sind systemischer Psychotherapeut und Hypnosetherapeut. Ja. Da unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise nicht so ganz vertraut sind mit diesen Begrifflichkeiten, vielleicht könnten Sie in ein paar Worten was sagen zu Systemtheorie-Therapie und zu Hypnosetherapie.
Ja, bestimmt. Also systemische Therapie, das kennt man vereinfacht gesagt, eigentlich besser unter dem Namen Familientherapie. Es wird nur nicht bloß für Familien verwendet, es wird auch für Familien verwendet. Und das ist eine sehr faszinierende Therapiemethode, die die Grundsätze hat, dass man versucht, immer an Zielen sich zu orientieren, also versucht herauszufinden, wo soll die Reise hingehen. Und wenn man das weiß, dann sagt man, dann hat man eigentlich einen viel besseren Ansatz, um da auch hinzukommen, wo man hin will. Also ein bisschen wie Coaching, was stark an Beziehungen orientiert ist. Also nicht so sehr individuell, dass man sagt, eine Person hat das Problem, sondern das Problem, stellt man sich vor, kommt mehr so aus der Interaktion, aus dem Miteinander in so einem System. Also weil eine Familie oder ein Team oder eine Firma oder ein Paar so ein Netz sozusagen sind. Deswegen nennt man die systemisch, diese Arbeitsweise. Und man sagt, man ist an Ressourcen, das heißt an allem, was stärkt, was Möglichkeiten erweitert und was nach Auffassung der Klienten hilft und beflügelt, orientiert. Also nicht so sehr an den Defiziten und Problemen, sondern eher daran, ja, wie ist es denn, wenn es schon gut ist, oder wie wäre es, wenn es schon gut wäre, und dass man das dann konkretisiert und ausbaut. Und zur Hypnotherapie würde ich sagen, die hat sich zumindest in der Ausrichtung, die mir vertraut ist, Hypnotherapie nach Milton Erickson, da hat die sich sehr stark weiterentwickelt. Man schwingt nicht unbedingt Pendel und sagt beschwörend in dunkler Stimme irgendwelche Dinge, sondern man führt eher so beiläufig in ein Gespräch ein, was dann vielleicht in so eine Trance führt, oder man macht es auch ganz ohne tiefen Trance, indem man das, was in der Hypnose wirkt, eben dann auch wach verwendet. Und da habe ich mich ein bisschen drauf spezialisiert, das mit dem therapeutischen Erzählen zu verknüpfen, also dass ich Geschichten, Anekdoten, Metaphern oder die Lebensgeschichten der Menschen, der Klienten, die mit denen ich arbeite, dass man die umformuliert, ummoderiert, damit daraus etwas Neues für die Klienten wird, dass man sozusagen Problemgeschichten in Lösungsgeschichten umformuliert nach den Grundsätzen aus der Hypnose.
Ja, ich habe Sie vorher eben auch vorgestellt, Sie leiten ja ein Institut auch für diese hypnosystemische Beratungsarbeit und Sie sind auch Referent. Mhm. Ich denke, Sie sind ja sehr vielreisend wahrscheinlich, weil Sie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auch Ausbildungskurse geben. Und ja. Sie sind wahrscheinlich mit der Thematik auch sehr vertraut. Was mir bei der systemischen Therapie noch so ein bisschen hängen geblieben ist, weil ich mich da auch schon mit beschäftigt habe, ist so diese systemische Theorie nach Luhmann, diese stark soziologische Ausrichtung. Mhm. Und da gehört ja dann auch dieser Konstruktivismus ganz stark dazu.
Ja.
Dass eben Dinge, Wirklichkeiten konstruiert werden und es tatsächlich keine Wahrheiten gibt. Könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen kurz was dazu sagen?
Ich will es mal aus meiner speziellen Warte sagen. Die Arbeitsweise, die mir eigen ist, die würde ich hypnosystemisch nennen, also eben eine Verschmelzung von dem Systemischen mit der Tradition der Hypnose. Und beispielsweise macht es oftmals keinen Unterschied, ob ich mit den Menschen innere Trickfilme mache, gestalte, in denen das Problem gelöst ist, oder ob man das Problem tatsächlich löst, wenn es in der inneren Traumwelt sozusagen gelöst ist. Und ich denke, Klienten dafür gewinnen kann, dass er sagt, das gute Gefühl, das ich dabei habe bei diesem Traumweltfilm, das stelle ich auf Dauer. Wenn wir da hinfinden, dass das auf Dauer gestellt wird, das gute Gefühl dabei, das gute Verhalten, obwohl es vielleicht nur ein Trickfilm das erste Mal war, dann verändert es das ganze Verhalten und Erleben. Das heißt, beispielsweise, wenn ich jemanden vor mir habe, der schwer traumatisiert worden ist, vielleicht innerhalb der Familie, vielleicht hat er als Kind Gewalt erlebt von den Eltern. Und ich würde zu diesem Menschen sagen, stellen Sie sich vor, Ihr Vater kommt hier herein. Das würde derjenige wahrscheinlich sich sehr ungern vorstellen und sehr viel Widerstand und Widerstreben haben. Das würde nicht so gut laufen. Wenn ich dagegen zu dem Klienten sage, Sie haben doch so ein inneres Bild von Ihrem Vater. Stellen Sie sich mal vor, wir tun das Bild von Ihrem Vater aus Ihrem Kopf und Körper raus und das könnte sich da hinten aufs Sofa setzen. Der Vater aus Ihrem Kopf. Faszinierenderweise empfinden die Menschen das als entlastend. Also wenn der Vater sozusagen hereingebeten wird in den Raum aufs Sofa, dann wird es als Belastung empfunden. Wenn der Vater herausgebeten wird aus dem Kopf und Körper, das Bild des Vaters, hin aufs Sofa wird es als Entlastung empfunden. Und da kann man sagen, eigentlich sind es doch in beiden Fällen nur Träume und Konstruktionen. Aber mit dem einen kann man gut weiterarbeiten und mit dem anderen sehr schwierig. Wenn ich dann den Vater aus dem Kopf heraus auf das Sofa getan habe, der vielleicht Gewalt angetan hat, und dann könnte weiter auf die Idee kommen, jetzt könnte man Therapie für den Vater mit dem Vater machen. Das wird meistens sehr ungern angenommen, weil das wie eine Missachtung des traumatisierten Menschen, der da vor einem ist, oftmals empfunden wird, wenn ich jetzt für den Vater was tue. Wenn ich aber wiederum sage, Ihr realer Vater, der interessiert mich gar nicht, der reale. Der kann machen, was er will. Mir geht es darum, dass Sie Frieden im Kopf und im Körper haben und diese inneren Traumfiguren und Erinnerungsfiguren nimmer in Ihnen kämpfen. Deswegen möchte ich nicht den realen Vater, sondern diesen imaginierten, diesen vorgestellten, Ihnen vorschlagen, wir alle sterben irgendwann, der könnte irgendwann gestorben sein. Und wenn der dann auf einer Himmelsreise allen möglichen heiligen, weisen und liebevollen Menschen begegnet, 1000 Jahre lang, und er 1000 Jahre Zeit hat zum Nachreifen, um sich zu verändern, irgendwann wahrscheinlich nach weniger als 1000 Jahren unter dem Einfluss von Jesus, Buddha, allen Heiligen, allen guten Menschen, irgendwann würde der sich ja was verändern. Wahrscheinlich ist der ja so schlimm geworden, nachdem er Schlimmes erlitten hat. Und wenn ich auf so einer Himmelsreise den Vater aus dem Kopf sich verändern lasse, das ist meistens für die meisten Menschen ganz akzeptabel. Und wenn der dann zurückkommt und man überlegt, was könnte denn der Besseres sagen als jemals zuvor, kann man vielleicht auf irgendwelche Worte kommen wie, es tut mir leid, was ich dir angetan habe, das hast du nie verdient. Da würde man gar nicht hinkommen, wenn man versuchen würde, mit dem realen Vater zu arbeiten. Aber wenn man da hinkommt und dann irgendwann sagt, nehmen Sie dieses gute Gefühl, dass Ihr Vater nach 1000 Jahren, die sich wie Sekunden anfühlen, sagt, das tut mir leid, das hast du nie verdient, dann kann man da therapeutisch weiter vorankommen. Und eine Merkwürdigkeit am Rande, auf die es mir sonst gar nicht ankommen müsste, aber es hat vielleicht doch, ist doch zusätzlich bemerkenswert. Eine oder zwei Wochen später kommen manchmal die Klienten und sagen, sie haben ihren realen Vater getroffen und er hat sich viel besser und angemessener verhalten als vorher. Ob man das jetzt spirituell deutet, dass der reale Vater sich mitverändert hat, oder ob man sagt, das ist eine unbewusste Veränderung der Interaktion. Der Klient hat den realen Vater anders angeschaut, weil er den inneren Vater anders anschauen kann und der hat anders erwidert. Mag man unterschiedlich sehen. Was hier, glaube ich, wichtig ist, wie bei der Hypnosearbeit können Imaginationen die Realität verändern, und dahinter steht der Gedanke, vielleicht gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen Imagination und Realität, weil vielleicht ist das, was wir für Realität halten, eigentlich auch nur ein Film. Mhm. Denn wenn wir vorhin unterschieden haben zwischen dem vorgestellten Vater aus dem Kopf und dem realen Vater, der reinkommt, wenn wir es nochmal mit Abstand betrachten, eigentlich sind sie ja beide gleich irreal. Eigentlich sind sie ja beides Leute aus dem Kopf. Und am Ende könnte man überlegen, habe ich vielleicht alle Leute, zu denen ich eine Beziehung habe, und überhaupt alles nur im Kopf? Und gibt es dann einen Unterschied zwischen innen und außen? Oder geschieht vielleicht sogar alles Wesentliche nur im Innen und nur im Jetzt? Also der Konstruktivismus, der begünstigt die Möglichkeit zu sagen, wenn es doch eh konstruiert ist, dann können wir das Konstruierte neu konstruieren. Dann können wir sagen, liebes Gehirn, könntest du deinen Regisseur mal bitten, auf diejenigen Arten, die mir gut tun, meine Erinnerungen zu verändern, insoweit, dass ich Frieden finde. Und wenn wir das nicht bewusst nur zu tun versuchen, also nur bewusst zu versuchen, ich muss jetzt positiv denken, das funktioniert eher nicht. Mhm. Aber wenn wir an das Unbewusste uns adressieren, zum Beispiel sagen, liebe Seele, liebes Gehirn, bitte verknüpfe die stärksten Erfahrungen, die ich habe, mit dem, was früher das Schlimmste war, was ich erlebt habe, dann passiert es unterschwellig und unbewusst, und das funktioniert viel besser, weil es am Bewussten vorbeiläuft.
Mhm. Wer kommt denn zu Ihnen in die Praxis? Mit welchen Störungsbildern haben Sie es denn zu tun? Geht es immer um Traumatisierungen oder geht es auch um andere relativ schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen, die Sie sehen?
Es geht querbeet. Wobei je länger man oder je länger ich arbeite, desto weniger scheint mir übrig zu bleiben, was nicht irgendwas mit Trauma oder verwandten Belastungen zu tun hat. Ich möchte es eigentlich nicht als eine fixe Idee behandeln. Alles täte auf Trauma beruhen. Aber wenn man fragt, was war denn vor dem ersten Mal, als Sie depressiv waren? Seit wann haben Sie das? Und was war in den Monaten davor? Dann kommt man fast immer auf schwerwiegende Ereignisse von gefühlter Hilflosigkeit, von Entsetzen, von Lebensbedrohung, von Ausgeliefertsein. Mhm. Auch wenn man schizophrene Menschen fragt, also Leute mit Psychosen, was war denn vorher? Dann kommt man auch immer wieder drauf, dass die sagen, eigentlich dies und das war schon immer. Und wenn man immer weiter fragt, häufig landet man dann in der frühen Kindheit, dann landet man eigentlich fast immer bei belastenden Ereignissen. Insofern hat sehr vieles mit Trauma zu tun. Aber um Ihre Frage noch ein bisschen direkter zu beantworten, ja, eigentlich querbeet. Ich habe mit Schizophrenie und Psychose gelegentlich zu tun. Ich habe häufig mit depressiven Menschen zu tun, häufig mit trauernden Menschen, mit Menschen mit Belastungen am Arbeitsplatz. Mhm. Ich habe eigentümlicherweise auch relativ viel zu tun mit Menschen mit somatischen Schwierigkeiten, wo ich diese Herangehensweise unterstützend einsetze. Ich will nicht die Ärzte ersetzen, das ist nicht mein Job, aber eben unterstützend kann man für Allergien sehr viel tun oder für Asthma oder manchmal auch für Tinnitus oder für Probleme mit der Durchblutung oder Hautprobleme. Also es gibt sehr, sehr viele somatische Dinge, wo man die hypnotherapeutische Arbeit, sei es mit tiefen Trance oder wach, sehr gut unterstützend verwenden kann und manchmal lösen sich die Dinge dann auch auf.
Ja, vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, da ich auch im psychiatrischen Bereich tätig bin, außer ich ab und zu hier im Radio auch arbeite. inzwischen gibt es ja in Amerika eine neue Fassung des Diagnosehandbuches, DSM-5. Ja. Das ist ja wahnsinnig erweitert worden. Und da wurden ja inzwischen jetzt Dinge als Krankheit definiert. Da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Dass beispielsweise Trotzphasen inzwischen jetzt schon einen Krankheitswert haben. Ja. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
Naja, es ist eine konsequente Weiterentwicklung von was, was auch mir Unbehagen macht. Also ich schlage vor, wenn Leute sich oder andere als trotzig sehen, na, da würden mir die anderen systemischen und hypnosystemischen Kollegen sicher zustimmen oder da würden wir uns wohl einig sein, dass man sagt, warum kann man das nicht als Ausdruck des Bedürfnisses nach Autonomie sehen, nach Selbstbestimmung, nach Ausdruck der Wünsche und Bedürfnisse. Und na, das berühmte Wort Widerstand, was in der Psychotherapie so für Trotz verwendet wird, warum könnte das nicht Ausdruck davon sein, dass der Therapeut noch nicht genug verstanden hat, was der Klient braucht, dass er noch nicht genau genug seine Therapie an die Bedürfnisse des Klienten angepasst hat. Mhm. Also bei der Kindererziehung könnte vielleicht Trotz, Brüllen, Schreien, Wut bedeuten, dass es uns noch nicht gelungen ist, zu verstehen, was das Kind braucht. Deswegen muss man nicht romantisch sentimental sagen, die Kinder, die machen alles gut und richtig und die Erwachsenen, die müssen zurückstecken. Das ist nicht das Ziel. Die Erwachsenen haben genauso ihre berechtigten Bedürfnisse, sei es als Eltern, als Erzieherinnen, als Lehrer. Und es gibt keine Verpflichtung, dass man alles verstehen muss. Aber man könnte ja sagen, aha, das Kind hat ein Bedürfnis, das ich noch nicht verstehe. Und dann wäre man recht weit weg von der Idee, dass es krank oder mangelnde Krankheitseinsicht oder uneinsichtig, unreif. Also das ist vielleicht so ähnlich. Ich würde sagen, eigentlich kommt man oftmals weiter, wenn man überlegt, welche gute Absicht könnte das Symptom haben, wenn wir ihm eine gute Absicht unterstellen. Also nochmal kurz zurück zu den Traumatisierungen. Wenn jemand immer dann Panik bekommt, wenn er einen Polizisten sieht, dann heißt es vielleicht, dass er irgendwann mal verhaftet und eingesperrt wurde, aus welchen Gründen auch immer, und danach so wie so ein innerer Leibwächter aus ihm herausgetreten ist, der hat gesagt, ich produziere eine Abwehrreaktion immer dann, wenn etwas passiert, was so ähnlich wie das sein könnte. Ich will, dass das von damals nie mehr wieder passiert. Dann könnte ich sagen, diese unsinnige Reaktion, Panik zu kriegen, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt oder man ein paar Streifenpolizisten sieht, das hat eine gute Absicht. Es hat nur nicht die richtige Strategie. Ich könnte auch sagen, bei einer Allergie, die Allergie hat eine gute Absicht, die will davor schützen, dass irgendwelche Fremdkörper meinen Körper verunreinigen, nur die Strategie ist ungünstig. Und damit kommt man oftmals weiter, wenn man die Absicht würdigt, ohne die Strategie gleich mit zu übernehmen. Das führt vielleicht zu so einem Grundsatz, der mir in dem Buch Therapie zwischen den Zeilen sehr wichtig ist. Wenn ich arbeite, dann ist so eine meiner ersten Orientierungen, dass ich sage, ich möchte Probleme trennen und Lösungen oder Ressourcen verknüpfen. Das heißt für mich, wenn Leute mir über Belastendes etwas erzählen oder das auch irgendwie anders ausdrücken, dann möchte ich gerne das Belastende erst einmal gefühlt in so einer erzählerischen Welt irgendwie erst einmal gefühlt unterscheiden vom Klienten. damit er sich ohne das Belastende zunehmend erleben kann und mal fühlen kann, wie es ohne das ist. Und dann möchte ich Entlastendes, Stärkendes, ja, Möglichkeitserweiterndes mit dem Klienten im Erleben verknüpfen, verbinden, sodass er sich damit in Verbindung sieht und ihn spüren lassen, wie das ist. Und dann, ja, wie man es in der Hypnose auch machen würde, auch in wacheren Zuständen, diese Trennung vom Belasten und diese Verknüpfung, Verbindung mit dem Entlastenden, Stärkenden stabilisieren, damit möglichst viel davon beibehalten wird. Mhm. Das könnte zum Beispiel so aussehen in einer Therapie, dass ich zu jemandem sage, angenommen die Frau Schneider, sagen wir mal, die Frau Schneider, die sich suizidal fühlt und manchmal gar nicht mehr leben will, die würde so unsichtbar aus ihnen heraustreten und sich da drüben hinsetzen, da auf diesen Sitzplatz. Gucken Sie mal, wie die dort aussieht. Dann lasse ich die dort beschreiben. Und weil wir von zwischen den Zeilen reden, während die Frau, die physisch anwesende Klientin, die suizidale, belastete drüben beschreibt, steigt sie zunehmend in einen Film ein, wo sie anerkennt, ich bin verschieden von der, die ist da drüben. Und um das zu verstärken, werde ich von dem Teil oder der Seite der Klientin, die belastet ist, immer in der dritten Person reden und von dem Teil, der entlastet ist, also vielleicht vom Rest der Klientin, in der zweiten. Also ich rede von der Frau da drüben, die suizidal ist, die unglücklich ist, die nachts nicht schlafen kann, in der dritten Person die Frau dort und in der zweiten Ihnen, von Sie und Ihnen, von der physisch anwesenden Klientin, die sich zunehmend befreit von der anderen fühlt. Und genauso würde ich eine räumliche Dissoziation, nenne ich das, eine räumliche Trennung einführen, die dort, so würde ich immer reden, dort in der räumlich unterschieden, immer von den Seiten und Aspekten der Person, die belastet sind, und sie hier immer von den Seiten reden, die entlastet oder beflügelt oder handlungsfähig sind. Und genauso könnte man mit der Vergangenheit reden. Da drüben sitzt die von damals, von bisher. Hier sitzen sie mit ihrem Erleben jetzt. Oder könnte man es auch trennen in die Irrealität hinüber. Da drüben sitzt die, der schlecht gehen würde, oder der es schlecht gehen könnte immer wieder. Hier sitzen Sie, der es gut geht. Und mit diesen sprachlichen Implikationen, diesen Worten zwischen den Zeilen, wird zunehmend ein Netzwerk unterschwellig und ohne, dass man es überhaupt eigentlich diskutiert, geknüpft, bei dem alles Stärkende im Ich, im Jetzt, im Hier, im Ist miteinander verwoben ist und alles Schwächende, Hinderliche, Zerstörende in der dritten Person, die und im Dort und im Damals und im Wäre getrennt vom Klienten erlebt wird. Und das wird dann zum Beispiel stabilisiert. Und eine Erfahrung aus der Hypnosearbeit ist, dass die Arbeit umso effektiver ist, je weniger so bewusste Einschränkungen, das geht doch nicht, kann nicht, geht nicht, darf nicht, am Wirken sind. Deswegen ist auch die Arbeit mit Tiefentrance und Amnesie, also mit Vergessen, oftmals wirksam, weil dann das Bewusste nicht mehr an die therapeutischen Veränderungen drankommt und sagt, das geht doch gar nicht. Bei der hypnosystemischen Arbeit, wo wir meistens wach arbeiten, da macht man das, indem man eben innere Filme macht und erleben lässt, dass das anders ist und das dann zunehmend stabilisiert und mit solchen Implikationen, also Worten zwischen den Zeilen, dafür sorgt, dass sich das stabilisiert.
Mhm. Sie haben ja als Untertitel bei Ihrem Buch gewählt, das Ungesagte in Psychotherapie. Sie sprechen von einer Mehrebenen-Kommunikation, die mitschwingt. Was meinen Sie denn da so direkt? Ist so der Ausdruck, ist es so das andere, was so ein bisschen mitschwingt? Oder was meinen Sie damit genau?
Also wenn wir so arbeiten, wie ich das schildere, dann kommt nach einer Weile auch die Arbeit mit der Körpersprache und Stimme zum Beispiel mit rein. Ich möchte diese Arbeitsweise mal vergleichen damit, wenn man zum Beispiel Autofahren lernt. Mhm. Also am Anfang erscheint es einem vielleicht ungeheuer schwierig, Kupplung, Bremse und Gas zu koordinieren, dabei gleichzeitig zu steuern, Schulterblick, Blick in den Spiegel und Rückspiegel in der Mitte und die Gänge und all das. Das erscheint so viel und irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach, was man tut, das geht so automatisch. So ähnlich ist es ja auch, wenn wir tanzen lernen oder wenn wir ein Musikinstrument lernen, vielleicht Klavier lernen. Und so ähnlich ist es auch, wenn man in der Therapie lernt, ganz nebenbei, immer parallel, während ich mit den Klienten rede, zum Beispiel über etwas, die Klienten reden über ihre Probleme. Und dabei reiben sie sich unter dem Auge. Und dann weiß man, wenn man das regelmäßig beobachtet und abgleicht, bei welchen Inhalten, bei welchen Worten kommt welche Geste, weiß man mit ziemlicher Sicherheit, dieses Reiben unter dem Auge, da reibt sich sozusagen das Unbewusste eine Träne weg. Wenn sich die Leute ganz seitlich am Auge reiben in einer bestimmten Weise, dann weiß man, das Auge reibt sich eine Träne weg, die läuft aber seitwärts. Das heißt, der Mensch hat damals in der Zeit, von der geredet ist, gelegen. Entweder im Krankenhaus oder meistens als ganz kleines Kind, wo wir eher im Liegen weinen. Und diese Art, die Körpersprache ständig parallel mitzuhören, mitzubedenken, mit auszuwerten, während wir reden und zu wissen, bei welchem Wort welche Geste uns einen Hinweis gibt, zum Beispiel, ob derjenige mehr in den Stress oder mehr in die Entlastung geht. Das schafft dann die Möglichkeit, nicht von einer Stunde zur anderen nur zu gucken, wann es besser ist, sondern von Sekunde zu Sekunde, von Intervention, also sozusagen therapeutischem Impuls zu Intervention, so vorher, nachher zu beobachten. Vor und nach welchem Impuls hat sich was verändert in Richtung Stress oder Entlastung? Und dadurch kann man die Therapie vielleicht 100-fach verschnellern, wenn wir jeweils zum Beispiel bemerken, wie klingt die Stimme vor dem therapeutischen Impuls, vor einer kleinen Arbeitsweise oder Veränderung. Und was ist nachher? Wann geht die Stimme in die Erstarrung oder in die Trauer oder in die Entlastung? Oder wie hustet jemand? Hustet jemand wie unterdrückter Zorn oder wie unterdrückte Tränen? Und wenn man das immer parallel zu den Themen und Worten mit auswertet, kann man die Therapie sehr, sehr, sehr viel effektiver und schneller machen, weil sozusagen man innerhalb der Therapiestunde ständig navigiert, wo geht's hin, damit es vorankommt. Und diese Arbeitsweise, die nennen wir nach einem Wort von Milton Erickson, Mehrebenenkommunikation. Der Erickson, das ist dieser schon genannte Hypnotherapie-Pionier, der die Hypnose so umdefiniert und verändert hat, dass daraus eine sehr individualisierte, sehr lebendige, dialogische Arbeitsweise geworden ist. Also dieses auf mehreren Ebenen gleichzeitig hören und auf mehreren Ebenen gleichzeitig sprechen und das so wie beim Autofahren alles eben gleichzeitig denken und wahrnehmen können, das ist was mir sehr wichtig ist, zum Beispiel mit Therapeuten zu trainieren.
Das haben Sie ja an vielen Beispielen jetzt in dem Buch auch so ein bisschen erläutert.
Ja, also zum Beispiel ein ganzer großer Bereich davon ist, dass man Metaphern verwendet. Also na, beispielsweise erinnere ich mich an eine Frau, mit der hatte ich schon mal gearbeitet eine Zeit lang. Die war depressiv gewesen, nachdem sie vieles Schwieriges in der Kindheit erlebt hatte und ab und zu das dann sie nochmal eingeholt hatte. Das hat dann sehr gut funktioniert. Und irgendwann kam sie plötzlich wieder und sagte, da waren nur ein, zwei heftige Impulse und dann bin ich eingeknickt und völlig depressiv geworden. Und das, ja, dann habe ich gesagt, angenommen, ihre Seele wäre wie so eine Art Bergdorf. Da gibt es doch in der Schweiz solche Dörfer, kennen Sie das vielleicht, oben in den Bergtälern, wo manchmal solche Muren, solche Schlamm- und Geröllfluten reinfluten, vielleicht im Frühjahr bei der Schneeschmelze oder bei starkem Regen, und dann werden diese Dörfer ganz schwer beschädigt manchmal, die Bevölkerung muss evakuiert werden, und wenn die dann zurückkommen, naja, was werden die tun? Dann haben wir drüber gesprochen, dass die dann, naja gut, dann müssen die halt der Gemeinderat zusammenkommen, dann müssen sie Baufirmen und Handwerker holen und die koordinieren das. Und dann werden zuallererst mal wird der ganze Schlamm und die ganzen Steine von Baggern auf Lastwagen gebracht und dann fährt ein Lastwagen nach dem anderen weg, bis der ganze Schlamm und die Steine weg sind. Dann macht man mit Feuerwehrschläuchen und Gartenschläuchen den ganzen Sand noch weg und dann beginnen die Reparaturen. Ich habe mit ihr darüber geredet, wie der Dachstuhl repariert wird, was die Maurer machen, was die Zimmerleute machen, und habe sie gefragt, ob die Elektriker was tun müssen, die Gipser, die Tüncher. Und dann haben wir später darüber geredet, wie wir das Dorf wieder schön kriegen, vielleicht mit Landschaftsgärtnern, ob wir einen Park brauchen, wo vielleicht ein Denkmal ist, das an das schlimme Ereignis erinnert, ob wir vielleicht so Geologen und Präventionsspezialisten brauchen, vielleicht auch den Bach tiefer baggern müssen oder breiter oder Auffangbecken oder Umleitungen von dem Bach hinter dem Dorf, und schließlich auch, dass vielleicht irgendwelche Taucher in die Quellflüsse gehen von diesem Bach, da gibt es vielleicht sogar mehrere, und dort Dinge festigen und in Ordnung bringen und dass die Hänge stabilisiert werden. Diese ganz viel Präventionsarbeit, und es war sehr faszinierend, dass diese Frau immer heller und lichter und heller wurde, immer mehr geredet hat, immer leichter, weil ihre Seele eben mit sich selber parallel dasselbe getan hat, was die Metapher von diesem Bergdorf, was in Ordnung gebracht wird, ausdrückt, und schließlich dann eben auch Präventionsarbeit gemacht hat, damit nicht wieder aus ihrer Kindheit der ganze Schlamm und Geröll wieder reinfluten kann, sondern damit das in Zukunft abgehalten wird. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich habe selten einen Menschen, der zu Beginn der Stunde depressiv hereinkam, so fröhlich herausmarschieren sehen. Mhm. Also das drückt so ein bisschen aus, wie man mit Implikationen, also Ausdrücken zwischen den Zeilen, in Bildern und Metaphern, Sinnbildern arbeiten kann.
Das heißt schon, dass Sie nicht so ganz direkt immer auf das Problem zugehen. Das gibt es ja andere Therapieformen, die machen das wahrscheinlich und haben dadurch möglicherweise auch relativ wenig Erfolg.
Wenn man direkt auf das Problem zugehen möchte, ich finde, das kann man auch, dann muss man anders arbeiten. Einer der Schüler von diesem schon genannten Erickson sagte, der hat irgendwie immer einen Schritt neben dem Problem gearbeitet.
Ja.
Und der Grund dafür, einen Schritt neben dem Problem zu arbeiten, ist, dass wir normalerweise, wenn wir direkt am Problem arbeiten wollen, ja, die Menschen gehen dann genau in den Zustand, in dem sie sind, während sie das Problem erlebt haben. Und wenn wir vielleicht mit einer belastenden Erinnerung arbeiten, dann gehen sie in genau den Zustand von dieser belastenden Erinnerung. Und das sind meistens ziemlich unkreative, erstarrte Zustände. Wenn es Zustände wären, die gut sind für Problemlösungen, dann hätten die Leute ihr Problem wahrscheinlich selber schon gelöst.
Ja.
Wenn man also in den Zustand, in die Erinnerung, in die Imagination geht vom Problem, dann kriegt man meistens auch den unkreativen Zustand, der das Problem mit erzeugt oder aufrechterhält. Das sind gute Gründe dafür, einen Schritt daneben zu arbeiten, zum Beispiel mit solchen Metaphern und Bildern. Wenn man direkt mit dem Problem arbeiten möchte, das geht auch, dann würde ich aus der Hypnose herkommend, nur eben eher im Wach, beispielsweise zu Beginn der Stunde zu den Klienten sagen, lassen Sie uns mit Ihrer Seele vereinbaren, wenn es recht ist, wohin auch immer wir hier gehen in der Beratung, was auch immer wir tun, lassen Sie Ihre Seele nur dahin gehen, wo es sicher ist und Sie immer beweglich sind, immer emotional beweglich. Damit kann man verhindern, dass jemand in so einen erstarrten Zustand, in so eine Art Trauma-Erinnerungszustand geht. Oder können wir mit Ihrem Gehirn bitte vereinbaren, dass es diejenigen Bilder, Erinnerungen und Gedanken, bei denen es ihm normalerweise sehr schlecht gehen würde, jetzt, wenn wir miteinander arbeiten, mit einer überraschenden, vielleicht noch nie dagewesenen Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Beweglichkeit und Energie betrachtet. Faszinierenderweise funktioniert das nicht nur in Hypnose, sondern auch wach, wenn ich mit den Klienten vereinbare, so soll das sein.
Ja.
Dann kann man direkt danach den Test machen und sagen, wenn Sie auf dieser Grundlage sich jetzt nochmal erinnern daran, wie Ihr Vater Sie so fürchterlich verprügelt hat, dann wird man im Gesicht sehen, dass nur ein ganz winzig kleines Stirnrunzeln, also so eine leichte Belastung, aber keine schwerwiegende ist. Und in der Stimme ist vielleicht eine winzige Traurigkeit, aber da ist nicht diese Erstarrung, die sonst so Trauma-Erinnerungszustände spezifisch ist. Das heißt, wenn wir direkt mit der Erinnerung oder mit dem Problem arbeiten wollen, dann brauchen wir Rahmensuggestionen wie aus der Hypnose, die sicherstellen, dass derjenige nicht in den belastenden, unkreativen, erstarrten Zustand von damals geht. Und dann kann man damit arbeiten. Das mache ich manchmal auch. Das ist eine dritte Art, wie man relativ direkt damit arbeiten kann. Manchmal sage ich zu Leuten, sagen Sie doch bitte Ihrer Seele einen schönen Gruß, sie möge dieses von jenem unterscheiden. Also beispielsweise, sagen Sie doch bitte Ihrer Seele einen schönen Gruß, sie möge allen Wert der Trauer annehmen, alle Treue, Zugehörigkeit, Liebe, alles was Ihnen wertvoll ist, aber unterschieden davon, all den Schmerz mal überprüfen, ob überhaupt genauso viel Schmerz nötig ist wie Treue und Zugehörigkeit und Annahme und Teil der Herde sein und wir werden immer beieinander bleiben. Also dass man sagt, der Schmerz braucht nicht genauso groß sein, nicht proportional zu sein zu den Werten, zu der Liebe und so weiter, dann hat man eine Unterscheidung wieder zwischen der guten Intention, das hat man vorhin schon mal besprochen, der guten Absicht des Symptoms oder des Belastenden und der nicht so geglückten oder nebenwirkungsreichen Strategie diese Unterscheidung getroffen. Und dadurch, dass das getrennt ist, wird es plötzlich dem Unbewussten, also der Seele oder dem Gehirn, möglich, das belastende, einschränkende, ungünstige loszulassen und gehen zu lassen, weil es getrennt von dem Wert und dem Hilfreichen, von der Treue und dem Ich will immer, dass du bei mir bleibst, geliebter Mensch, dadurch, dass es unterschieden ist und dieser Wert angenommen werden kann, getrennt von der Belastung, kann die Belastung verabschiedet werden. Solche Arrangements gehen auch, da ist aber doch ein kleiner Schritt neben das Problem mit drin, weil wir das Problem jetzt wieder verknüpft haben mit Ihrer Seele, Ihr Gehirn, also mit der dritten Person, wie vorhin ja. schon mal gesagt haben. Da ist man, sagt man nicht, lösen Sie das Problem, sondern sagen Sie bitte Ihrer Seele, sie möge das und das erproben um damit möglicherweise etwas zu verbessern. Mhm. Da sind wir auch ein Stückchen draußen.
Das Buch richtet sich an wen? Richtet sich das nur an Therapeuten, die quasi ihren Horizont oder ihren Methodenspielraum erweitern wollen? Oder richtet sich das auch an Betroffene? Könnten jetzt Betroffene aus diesen Beispielen auch viel lernen, um da eine sogenannte Veränderung zu erreichen? Oder würden Sie das eher ausschließen, dass es nur mit entsprechender therapeutischer Begleitung funktioniert?
Ich glaube das schon. Also was man daraus zum Beispiel lernen könnte, wir versuchen ja, wenn wir betroffen sind, immer wieder und merken selbst, dass es nicht geht, wir versuchen ja immer wieder uns was zu sagen wie, ah, du darfst nicht so negativ denken, du musst dich aufraffen, du musst mal den Arsch hochkriegen oder wir beschimpfen uns, ah, dein innerer Schweinehund hat wohl wieder gesiegt. Das wissen wir ja eigentlich, das hilft uns nicht. Und wenn wir anderen versuchen so zu helfen, dann auch nicht. Das Buch könnte Ideen, Anregungen auch ganz anschaulich, weil es alles anhand von Fallbeispielen und Dialogen beschrieben ist, könnte es vermitteln, wie ich zum Beispiel mit Traumwelten arbeiten kann. Also zum Beispiel die Sache mit dem Bergdorf, die wäre ja auch für einen Betroffenen wesentlich sinnvoller, mhm, dass er sich hinsetzt und sagt, wie sieht meine Seelenlandschaft jetzt aus? Und wenn mein innerer Regisseur die so allmählich so verändert, bis sie gut aussieht, oder vielleicht will jemand ein Schloss, das er mal war, ein verfallenes Schloss, so restaurieren, dass er sagt, so jetzt ist es so, wie es sein soll, dann hat es eine Rückwirkung. Und wenn ich die wahrnehme, glaube, beobachte, glaube, annehme, wahrnehme, dann kann ich die auch stabilisieren. Und wenn ich das gut beobachte und wiederhole, dann kann ich das auch verstärken und ausbauen. Also solche Effekte, denke ich, wie das funktioniert, dass ich mein Unbewusstes, so meine Traumwelt und mein Körper und Seelenerleben, dass ich das unterstütze und stärke, ohne mir solche nicht funktionierenden Sätze wie du musst jetzt und du kannst nicht und du darfst nicht zu sagen, dazu könnte das schon wahrscheinlich für Betroffene auch gut sein.
Ich nehme auch an, da Sie ja viel in der Ausbildung tätig sind, dass Sie da wahrscheinlich etliche Beispiele immer wieder auch vorstellen bei so Ausbildungskandidaten und wahrscheinlich da den versuchen zu vermitteln, wie dann diese Therapie wirkt, die Sie machen.
Ja, also in der Ausbildung arbeiten wir zum einen regelmäßig mit Demonstrationstherapien, also dass immer wieder mal ein Klient, der dazu bereit ist, 1,5 Stunden an seinem Problem mit Publikum auch arbeitet. Dann arbeiten wir natürlich auch an den Anliegen der auszubildenden Therapeuten, Coaches, Ärzte, Sozialarbeiter, Pfarrer, wer es auch ist. Also an deren Themen arbeiten wir auch, sodass das auch veranschaulicht. Es gibt ja gar keine Nicht-Betroffenen. Es ist nur die Frage, wovon wir jeweils betroffen sind.
Oder wie Sie in der Systemtherapie heißt, dieses strukturelle Ankoppeln, kann ich überhaupt an diese Themen rankommen mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich so intus habe?
Ja, aber auf eine Art, glaube ich, wiederholt sich alles Menschliche. Mhm. Die Strukturen der Probleme, die wiederholen sich irgendwie. Insofern, wenn wir lernen, sogenannte Probleme entweder in Sinnbildern, in Bildern, Metaphern, sozusagen in Modellen zu verstehen, also soziale Modelle, solche Teammodelle oder mechanische oder natürliche Modelle wie so ein Biotop oder sowas, dann stellt man fest, es wiederholt sich immer wieder. Also die Struktur von einer Sucht und einem Zwangsproblem, also so Zwangsgedanken oder so, ist gar nicht so verschieden. Und die Struktur von einem Hexenschuss und einer angespannten Partnerbeziehung ist auch oft gar nicht so verschieden. Oder von einer Allergie und einer Phobie. Kurioserweise heißen bei beiden die Therapien systematische Desensibilisierung und es ist auch so, die Problemstruktur von Allergien und Phobien ist sehr ähnlich, ja, oder von Autoimmunerkrankungen und körperlichen Traumatisierungen. manchmal kommt wohl auch das eine vom anderen. Auf jeden Fall, die Strukturen sind immer wieder ähnlich oder Mobbingstrukturen sind oftmals sehr ähnlich mit innerpsychischen Strukturen, vielleicht von jemandem mit Borderline-Diagnosen oder so, da mobbt sich halt dann Verschiedenes im Gehirn sozusagen.
Ja.
Ja. Also zu Ihrer Frage, an wen sich das Buch richtet, würde ich sagen, also auf jeden Fall an Menschen in gesundheitlichen und sozialen Berufen, an Beratende. Aber es ist eben auch so geschrieben, dass es auch für sogenannte Laien verständlich ist, wenn man ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen sich für psychologische Sprache interessiert und darauf einlassen kann. Es ist nicht Fachchinesisch.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, wie geht so eine Hypnose-Therapie-Ausbildung?
Also die Ausbildung, grundsätzlich sind das 12 Seminare und dann kann man in längeren Abständen nochmal Auffrischungsseminare machen. Oder wir machen im Herbst nächstes Jahr ein internationales Festival des therapeutischen Erzählens, wo internationale Kollegen zusammenkommen. Aber es sind 12 Wochenendseminare grundsätzlich. Ein Wochenende, das sind dann 3 Tage, 18 Zeitstunden, die so auf ein Jahr verteilt sind. Man kann sie aber auch strecken, sodass man das in 2 oder 3 Jahren dann
und diese 36 braucht man Tage irgendwelche machen. Voraussetzungen? Muss man irgendwas Spezielles studiert haben oder gemacht haben beruflich?
Also sagen wir mal so, es muss ein Bezug ersichtlich sein, warum man eine therapeutische Ausbildung will, wenn jemand also einen sozialen, medizinischen oder gesundheitlichen Beruf hat, wenn jemand Lehrer oder Pfarrer oder Ergotherapeutin oder was anderes ist, dann ist das damit die Voraussetzung erfüllt und andernfalls müsste man individuell in ein Gespräch treten, was jetzt denn die Gründe sind.
Ja, ich glaube, wenn jemand mehr darüber wissen möchte, kann er sich ja gern wahrscheinlich an Sie wenden.
Ja,
Sie haben, ich, eine Internetseite, Herr Hammel?
Ja, www.stephanhammel.de, da würde man weiteres finden oder wenn man einfach das Institut für hypnosystemische Beratung oder meinen Namen googelt, dann wird man es auch finden, Stefan mit F und Hammel wie Tier, dann wird man das sicher fündig.
Ja, dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende unseres Interviews. Es ist gleich 20 Uhr, also das Buch heißt Therapie zwischen den Zeilen. Untertitel Das Ungesagt Gesagte in Psychotherapie, Beratung und Heilkunde. Erschienen bei Klett-Cotta in der Reihe Leben lernen. Herr Hammel, ich bedanke mich recht herzlich für diese ausführliche Darstellung, was Sie da veröffentlicht haben und wie man damit vielleicht auch Menschen verändern kann, Menschen helfen kann und wiederum alternativ zu anderen Therapien diverse Dinge tun kann.
Ja, und ich würde gerne den Hörern einen schönen Gruß an ihre Seele ausrichten. Sie mögen unterschwellig und automatisch alles, was sie gemerkt haben, was ihnen gut tun würde, einfach auf die ihnen eigene Art so umsetzen, dass sie morgen ganz nebenbei bemerken, dass irgendetwas besser, anders, angenehmer oder leichter geworden ist. Und die könnten das ja einfach mal beobachten, was das wohl ist.
Ja, Herr Hammel, dann vielen Dank für das schöne Schlusswort.
Ja.
Und ich denke, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Buch gewesen sein, was Sie schreiben.
Nee, wir haben noch ein paar Sachen vor.
Eben, und in dem Rahmen, denke ich, werden wir uns sicherlich dann in der Sendung wieder mal unterhalten über Ihr neuestes Werk. Dann
super.
Recht herzlichen Dank nochmal, Herr Hammel.
Danke Ihnen
schönen
auch.
Abend
hat
noch.
Spaß gemacht.
Ja.
Auch Ihnen und allen viel Spaß.
Ja, danke. Tschüss,
ja.
Herr Hammel.
Tschüss.